Mein Herr, woran soll ich das erkennen? Vers 6, also Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit. Vers 7, und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, ich bin Yahweh, der dich aus Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Also nicht nur den Samen, sondern auch das Land. Vers 8, er aber sprach, mein Herr, Yahweh, woran soll ich das erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Ja, woran soll er es erkennen? Woran soll jetzt Abraham erkennen? Und was ist jetzt Gottes Antwort auf diese Frage? Er sprach zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter und eine Turteltaube und eine junge Taube. Das ist die Antwort. Ich zeige dir etwas. Und jetzt, was wir jetzt erleben, ist eine Bundesschließung. In der damaligen Zeit, die altorientalischen Verträge wurden so geschlossen, dass es gab hier zwei Parteien und dann gab es ein Ritual, man schlachtete Tiere und man hat dann eine Bundesstraße gebildet, indem man die Teile der Tiere paarweise am Boden aufgelegt hat und in der Mitte blieb ein Gang frei. Also eine Schulter hier, ein Schulterstück hier, ein Schenkel hier und ein Schenkel hier und so weiter. Das Opfer oder die mehreren Opfertiere wurden also aufgelegt am Boden und hier in der Mitte war die Bundesstraße und durch die Bundesstraße gingen die Parteien hindurch und sagten hiermit, wenn einer von uns den Vertrag bricht, dann soll ihm das geschehen, was diesen Tieren geschehen ist. Soll sterben. Eine ganz normaler Ritus, ein Ritual bei der Bundesschließung. Und hier macht Gott also die Bundesstraße. Er zerlegt, der Abraham zerteilte die Tiere und legte sie also schön gegenüber. Vers 11, und die Raubvögel stießen hernieder auf die toten Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Und als die Sonne am Untergehen war, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach er, Gott, zu Abraham, das sollst du mit Gewissheit wissen, dein Same wird ein Fremdling sein in einem Lande, das nicht sein ist. Und sie werden sie zu Sklaven machen und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen, werde ich richten. Danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst in Frieden zu deinen Vätern fahren und in gutem Alter begraben werden. Und die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. Sehr interessant. Hier gehen nicht zwei Parteien durch die Bundesstraße, hier geht nur einer. Und wer ist das? Wer ging durch? Abraham hat geschlafen. Tiefer Schlaf. Das ist übrigens im Hebräischen das gleiche Wort wie bei Adam und Eva. Adam, Gott versetzte den Adam in einen tiefen Schlaf. Ein Tiefschlaf, als er die Eva dann nahm. Aus der Rippe. Hier versetzt Gott den Abraham in einen tiefen Schlaf. Es bleibt nur noch einer übrig, der durchgehen kann. Durch die Bundesstraße. Gott selber. Gott selber geht in Form der Herrlichkeitswolke, in Form dieser Feuerwolke, dieses Feuers und der Wolke, geht er durch. Und damit zeigt Gott dem Abraham, du machst gar nichts. Ich mache alles. Ich habe hier einen Bund mit dir geschlossen. Ich erfülle mein Versprechen. Du kannst inzwischen schlafen. Gott verpflichtet sich allein, indem er zwischen diesen Opferstücken hindurchfährt und er übernimmt die volle Verantwortung für die Erfüllung dieses Bündnisses. Und wie ist es bei der Erlösung? Wie geschieht die Erlösung der Menschheit? Jesus Christus wird das Opfer und Jesus Christus wird der Mittler des Bundes. Er wird der Bundesvermittler und er allein geht durch. Wir tun gar nichts. Wie wird ein Mensch gerettet? Christus tut alles. Und wir? Wir machen das, was Abraham gemacht hat. Wir glauben. Wir nehmen in Empfang. Herr, du hast alles gegeben, du gibst alles, du bringst mich in den Himmel, du gibst mir dieses himmlische Land, und du gibst mir das große, herrliche Gottesvolk. Ja. Und was muss ich tun? Vertrau mir, dass ich meinen Bund halte. Vertrau mir, dass ich das tue. Willst du einsteigen? Ja, Herr, danke. Du hast alles für mich vollbracht. Danke, Herr. Ohne unser Zutun. Römer Kapitel 3. Römer 3, Vers 24. Oder ich lese Vers 21. Nun ist aber ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus, für alle und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle sündigten und sie reichten nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Und sie werden geschenkweise gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und werden geschenkweise gerechtfertigt. Diese Worte klangen mir wie Musik in den Ohren, als ich als junger Katholik das erste Mal begriffen habe, geschenkweise. Und ich habe mein junges Leben lang versucht, Gott irgendwie zu gefallen, wollte gerecht werden durch Werke. Und jetzt lese ich, und werden umsonst, geschenkweise gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus. Und was ist meine Antwort? Was ist unsere Antwort? Die Antwort ist, jetzt entsteht eine Beziehung, jetzt besteht eine Liebesbeziehung, genau wie bei der Heirat. Der Schlüssel der Beziehung ist der Glaube. Durch den Schlüssel komme ich hinein in die Beziehung, durch den Glauben komme ich in die Beziehung hinein. Und jetzt, die Beziehung selber besteht aus Liebe. Das sind die zwei Dinge. Der Schlüssel des Christenlebens ist der Glaube und die Substanz des Lebens mit Christus ist Liebe. Seine Liebe zu mir und jetzt darf ich ihn zurücklieben, Gegenliebe bringen. Und was sagt Gott zu Abraham? Kapitel 18, Vers 19. Gott sagt, der Abraham, der liebt mich. Kapitel 18, Vers 19. Ich lese Vers 18. Ich lese Vers 17, noch weiter vorne, Vers 17. Da sprach der Herr, soll ich Abraham verbergen, was ich tue? Soll doch Abraham gewisslich ein großes und mächtiges Volk werden und alle Völker der Erde werden in ihm gesegnet werden, denn ich habe ihn erkannt, auf dass er seinen Kindern und seinem Hause nach ihm befehle und sie werden den Weg des Herrn bewahren. Gerechtigkeit und Recht zu üben, auf das Jahwe auf Abraham kommen lasse, was er über ihn gesprochen hat. Der Abraham liebt mich. Das ist die Gegenliebe. Gott liebt bedingungslos und der Gläubige steigt ein in den Bund. Gott wird alles erfüllen. Das Einzige, was Gott möchte, das Einzige ist Beziehung, Beziehung der Liebe. Man könnte aussteigen aus der Beziehung. Man könnte sagen, Gott, ich kündige dir die Beziehung. Ich habe mir es anders überlegt. Dann ist klar, dann bin ich nicht mehr im Bund. Das ist klar. Aber die einzige Bedingung, die ich erfüllen muss, ist, ich muss in der Beziehung stehen. Ich brauche nur die in der Beziehung zu Gott stehen und darf mich beschenken lassen jeden Tag. Und wir haben am ersten Abend gesagt, es ist alles Gnade. Es ist nichts Leistung. Alles, was wir tun in Christus, es ist alles Gnade. Und nur was Christus durch uns getan hat, das wird ewig in Ewigkeit bleiben. Auch heute Abend. Nur das, was Jesus Christus durch uns gewirkt hat, wird bleiben. Alles andere wird vergehen. Wir lesen weiter, Vers 13, das haben wir gelesen. Vers 14, aber auch das Volk, dem sie dienen werden, werde ich richten. Danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Hier sagt der Herr dem Abraham, es wird noch eine Zeit lang gehen. Die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Vers 16. Bis zur vierten Generation. Aber dann werde ich ein Gericht schicken. Und jetzt lernt Abraham, aha, das geht noch eine Zeit lang. Und jetzt lernt Abraham, über das Sichtbare hinaus zu schauen, über den Tod hinaus zu schauen. Auf die himmlische Stadt, die Gott ihm geben wird. Auf die Zukunft zu schauen. Also Abraham, nimm nicht eine Habe von den Heiden, bemühe dich nicht um Güter, sondern vertraue mir. Fürchte dich nicht, wenn du mich hast, hast du alles, was du brauchst. In mir bist du reich und ich sorge für dich. Ich bin dein sehr großer Lohn, nicht nur ich bin dein Lohn. Ja, ein karger Lohn. Nein, ich bin dein sehr großer Lohn. Inzwischen sei geduldig, warte auf meine Zeit. Ich werde dir alles geben, was du brauchst auf dem Wege. Alles. Und wie ist es mit uns? Ist das eine Hilfe für unser Leben? Hilft mir das heute? Und ob mir das hilft? Ich bin alles für dich und ich werde für alles sorgen. Ich werde für alles sorgen, bis du bei mir bist. Ich sorge für dein Heil und ich sorge auch für unterwegs, für den Proviant in die Ewigkeit, für die Versorgung, bereits heute. Also in der Zwischenzeit vertraue mir. Geh den Weg des Vertrauens im Blick auf die Verheißung, im Blick auf das, was ich dir geben werde und was du mit deinen irdischen Augen noch nicht sehen kannst. Du wirst nichts verpassen. Oh ja, aber ich könnte ja was verpassen. Ich entdecke es bei mir immer wieder. Ja, ich muss das noch und muss jenes noch. Ich könnte ja was verpassen. Warum so aktiv? Vertrau mir. So lernt der Herr, der Abraham zu glauben und lernt aus dem Glauben zu leben, im Blick auf das, was unsichtbar ist. So lernt er zu warten auf die Stadt, die Gott ihm geben wird. Hebräer 11, Vers 8. Im Glauben gehorchte Abraham, als er auszog, als er gerufen wurde, auszuziehen an den Ort, den er als Erbe empfangen sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wohin er ging. Vers 9. Und im Glauben hielt er sich als Fremdling auf im Lande der Verheißung, wie in einem fremden Lande. Und er wohnte in Zelten mit Isaak und mit Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister, deren Architekt und Erbauer Gott ist. Das ist eine große Hilfe. Ja, was hat das mit mir zu tun? Das hat sehr viel mit mir zu tun. Galater 3. Denn du bist der Same. Wie? Ich bin der Same. Galater 3. Vers 28. Da ist nicht Jude noch Grieche, es ist nicht Sklave noch Freier, es ist nicht männlich und weiblich, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Aber wenn ihr des Christus seid, dann seid ihr Abrahams was? Same. Dann seid ihr Abrahams Same. Wir sind Abrahams Same, weil wir in Christus sind und Christus ist Abrahams Same. Und wir sind in Christus, sagt Paulus. Durch den Glauben sind wir in Christus versetzt. Wir sind dort. Dann sind wir jetzt Abrahams Same. Dann ist die Zukunft des Herrn Jesus Christus auch unsere Zukunft. Ihr seid Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Ihr erbt genau das Gleiche, wie Abraham erben wird. Denn der Same Abrahams ist Jesus Christus, der tritt das Erbe an und wir sind in Christus. Und wir erben in Christus alles mit. Wir haben alles, was wir brauchen in Christus. Du sagst, ja, geistlich gesehen, das klingt alles recht theoretisch. Das ist überhaupt nicht theoretisch. Praktischer geht's nicht. Als dass Gott mir sagt, ich gebe dir alles. Alles, was meines, ist dein. Gibt es was Praktischeres? Ich bin mit dir. Gibt es etwas Praktischeres, als dass der lebendige Gott mit mir ist? Der seines eigenen Sohnes nicht schonte, sondern für uns alle ihn dahingab. Wie wird er uns zusammen mit ihm nicht auch alles schenken? An dem Tage machte der Herr einen Bund mit Abraham, Vers 18, und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis an den großen Strom, den Euphrat. Ja, wann wurde diese Verheißung erfüllt? Im Prinzip schon unter Josua. Dort hat Gott ganz klar gesagt, dies ist das Land, das Gott den Erzvätern verheißen hat. Josua Kapitel 23, 1. Könige 5, Vers 1, 2. Könige 9, Vers 26, 1. Könige 8, Vers 56. Da gibt es eine ganze Reihe Stellen, wo immer wieder das betont wird, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. 5. Mose 34, Vers 4. Das ist das Land. Aber sie haben es nie ganz eingenommen. Unter Josua ging es weiter. Josua hat das Land eingenommen. Und dann heißt es bei Josua 21, Vers 45, Josua 21, Vers 43, so gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr schaffte ihnen Ruhe ringsumher nach allem, was er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab Jahwe in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zu dem Haus Israel gesprochen hatte. Alles traf ein. Deutlicher kann man es nicht sagen. Die Verheißungserfüllung, schon unter Josua. Ja, sie haben es nie wirklich eingenommen. In der Richterzeit haben sie die Feinde bestehen lassen und jene Feinde bestehen lassen. Und dann kamen sie sogar in die Knechtschaft wieder. Und dann hat Gott sie wieder befreit. Und dann kamen sie wieder in die Knechtschaft. Und dann kamen die Philister. Und dann kam David und kämpfte gegen die Philister und besiegte die Philister. Und dann kam Salomo. Und was heißt es unter Salomo? Da heißt es, 1. Könige 8, Vers 58, gepriesen und gesegnet sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe verschafft hat, nach allem, was er gesprochen hat. Kein einziges Wort ist dahingefallen von all seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose gesprochen hat. Aber leider blieb es nicht dabei. Sehr schnell verloren sie wieder das Land. Die Feinde kamen, sie waren ungehorsam, die haben den Tempel verloren und so weiter. Und so ging es, bis der Same kommt, Jesus Christus. Und was geschieht dann? Von Jesus Christus heißt es im Psalm 72, er herrscht, er wird herrschen von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. Psalm 72, Vers 8. Eines Tages wird der Herr Jesus wiederkommen. Wird er dann herrschen von Meer zu Meer und von Strom bis zum Ende der Erde? Natürlich. Und wer wird mit ihm herrschen? Wer wird mit ihm erben? Die Schrift sagt, alle in ihm, alle in Christus, werden Miterben sein. Sollen wir hier die kurze Pause machen und ein Lied singen? Dann können wir dann weitermachen. Ja, zuerst die Frage, dann das Lied. Ja, bitte. Ich nehme das an. Gesicht heißt hier Vision, Erscheinung. Ach so, jetzt erst verstehe ich. Ja. Wäre möglich. Ganz sicher ist, dass Gott mit ihm gesprochen hat. Und es kann ein Traumgesicht gewesen sein. Und ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Aber ich nehme das an, dass es im Traum also ein Gesicht bekam, sozusagen. Ja, dass er sich selbst dann gesehen hat, da schlafen. Und wie Gott zu ihm gesprochen hat. Wollen wir das Lied singen? 16, Vers 1, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Ja, nachdem also Gott dem Abraham den Erben so klar und deutlich verheißen hatte, waren der Abraham und seine Frau voller Zuversicht, dass Gott jetzt ein Kind schenken wird. Und dann vergingen die Wochen. Und dann vergingen die Monate. Und dann vergingen die Jahre. Nichts geschieht. Nichts geschieht. 10 Jahre. Nichts geschieht. Und Sarai sprach zu Abraham: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Ich kann mir das gut vorstellen. Sarai, schau, ich bekomme kein Kind. Aber ja, ja, ich weiß. Der Herr hat mir keine Nachkommen gegeben. Ja, ich weiß, Sarah. Aber wir müssen was tun, Abraham. Ja, was meinst du, Sarah? Ja, es gibt da so, man kann das umgehen. Was willst du tun? Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden, sagt die Sarah. Nach damaligem Gesetz im alten Orient, es war schon ein Hammurabi-Gesetz sogar, schon sehr alt, da war das so, bei Unfruchtbarkeit der Frau konnte ihr mit ihrer Einwilligung eine Sklavin als Nebenfrau dann zur Seite gestellt werden und dann konnte die sozusagen konnte der Mann sozusagen von dieser Nebenfrau ein Kind bekommen. Das war Landessitte und das war legal. Und Abraham und Sarah hat diese Idee und Abraham geht drauf ein. Und er verlässt hier den Weg des Glaubens mit so einem Trick, oder? Ja, die Welt macht es ja auch so. Ist nicht verboten. Und hier lernen wir die Versuchung, es so zu machen wie die anderen. Und das ist gefährlich. Ja, wir probieren es. Er sagt, vielleicht, oder sie sagt es, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Habt ihr das gelesen? Vielleicht. Vers 2. Ja, wir können es ja mal probieren. Das ist die Versuch- und Irrtum-Methode. Ja, wer einen Computer hat, der weiß, was das heißt. Versuch- und Irrtum-Methode. Ja, man probiert es so oder probiert es dann so und dann funktioniert nicht. Dann probieren wir es anders. Ja? Versuch und Irrtum. Vielleicht. Das ist nicht Gottes Methode. Abraham hört ja auf die Stimme Sarahs. Naja, man kann es ja versuchen. Aber er hätte sich viel Not erspart, wenn er gewartet hätte. Und wenn er sich erinnert hätte, dass Gott gesagt hat, glaube mir, Abraham, glauben, das ist, darum geht's. Glauben hat auch mit Warten zu tun. Die Motivation war ja nicht schlecht. Aber die Motivation ist nicht alles. Es geht hier darum, dass er Gottes Wort nicht wirklich genau betrachtet hat und überlegt hat und dann auch so mutig war, sie wirklich rein auf und nur auf Gottes Wort zu verlassen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarahs, Vers 3, da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Lande Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Naja, wir haben Gott 10 Jahre Chance gegeben. Glaube spricht nicht so. Jetzt habe ich 10 Jahre gewartet. Also das müsste eigentlich reichen. Glaube spricht nicht so. Vers 4. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Und als sie nun sah, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin. Jetzt beginnt der Unfriede. Sarah spricht. Zu Hagar. Hagar, komm her. Du bist meine Sklavin. Komm her. Jetzt gehst du raus und holst Wasser vom Brunnen. Ich kann nicht. Ich bin schwanger. Von meinem Herrn. Ich trage den Samen in meinem Schoß. Puh. Da gab es Probleme im Hause Abraham. Der Hausfriede war dahin. Dann wurde es schlimmer, dann wurde auch die eheliche Harmonie gestört. Vers 5, da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, das lastet auf dir. Ich habe meine Magd in deine Arme gegeben, nun aber, wo sie sieht, dass ich schwanger geworden bin, Nun aber, wo sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich verachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Sarah hat schwer gelitten, ganz sicher. Sarah trifft es hart, dass sie ihre Sklavin nicht mehr gehorcht. Und das war natürlich völlig falsch. Die Sklavin hat zu gehorchen. Abraham bleibt ruhig. Abraham überhäuft sie nicht mit Vorwürfen. Sagt nicht zu ihr, ja, es war ja deine Idee gewesen. Oh nein, er sagt gar nichts in dieser Hinsicht. Aber er sprach zu Sarah, siehe, deine leibeigene Magd ist in deiner Hand, tue ihr was Gutes in deinen Augen. Und Sarai behandelte sie hart. Nun, der Herr hat es zugelassen, die Hagar war schließlich die Sklavin. Und Sarai hatte das Recht, die Sklavin als Sklavin zu behandeln. Aber sie behandelte sie so, dass es unerträglich wurde für die Hagar. Und dann nimmt die Hagar Reis aus, wie man sagt. Sie flieht, sie läuft davon. Sie floh von ihr hinweg. Das hätte ein Sklave niemals tun dürfen. Das war strengstens verboten. Sklaven dürfen nicht davonlaufen. Also die Lage ist ziemlich verworren. Noch größerer Schaden ist zu befürchten. Und der Herr ist gnädig. Der Herr greift ein. Vers 7. Und der Engel Jahwehs, das ist hier der Herr selber. Der Engel des Herrn ist der Herr. Der Engel Jahwehs fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Und er sprach zu ihr, Hagar, Magd Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Ja, Herr, weißt du das nicht? Weiß das der Herr, wo sie hingeht? Weiß er das? Was meinst du? Ja, klar, warum hat er gefragt, wenn er das ohnehin weiß? Das ist eine pädagogische Frage, das heißt, das ist eine Frage, die nicht, dass der Herr das wirklich wissen will, sondern der Herr will, dass sie zum Nachdenken kommt. Das ist eine ganz wichtige Frage, woher und wohin? Woher kommst du, wohin gehst du? Ja, Gott möchte ein Bekenntnis hören. Woher ich komme? Ich bin davongelaufen von meiner Herrin. Wohin ich will? Irgendwohin, weg einfach. Hagar, überlege mal, wohin willst du laufen? Willst du nach Ägypten laufen? Ägypten ist nicht der Weg. Wer vor Gott wegläuft, der läuft Richtung Welt. Der Weg in den Himmel führt nicht über Ägypten, sondern über Buße, über Sinnesänderung, über Demütigung. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hand. Gar nicht schwer, oder? Einfach demütigen. Viele Probleme würden ganz einfach gelöst. Auch in der Ehe, auch in der Familie. Ganz einfach gelöst. Ah, es tut mir leid. Ich habe einen Blödsinn gemacht. Tut mir leid. Ich habe jetzt nicht richtig gehandelt. Eheprobleme. Das größte Eheproblem kann gelöst werden. Wenn einer sagt, bitte vergib mir, ich habe falsch gehandelt, und zwar das und da und da und da, ich habe das nicht richtig. Ja, Kinder laufen auch manchmal davon, von zu Hause, soll es auch geben. Da läuft das Kind raus, ich komme nie mehr wieder zurück, und wenn er mich tot auf der Straße findet, dann seid ihr schuld, dann müsst ihr dann weinen. Dann läuft das Kind raus, und dann draußen ist Regen, und dunkel, dann schleicht sie sich hinter das Haus und versteckt sich da beim Schuppen, oder? Und wartet eine Zeit lang, bis sie dann wieder reinschleichen kann ins Haus. Dann kommt aber der Zeitpunkt, ah, Papa, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, also, der Bote des Herrn sagte zu ihr, ich will dich mehren, deinen Samen. Ich will sehr mehren deinen Samen, dass er nicht gezählt werden soll vor Menge. Und der Bote des Herrn sagte zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Ismael geben. Denn Jahwe hat auf dein Gebeugtsein, auf dein Elend gehört. Und er wird ein Wildeselmensch sein, ein wilder Mann. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern ins Angesicht wohnen. Das heißt also trotzig gegenüberstehen. Interessant, wie der Herr mit der Hagar umgeht. Er spricht die Kehre zurück und dann redet er sanftmütig und freundlich und gibt ihr eine Verheißung für ihr Leben. Ich will dich segnen, Hagar. Das ist interessant, ich hätte nicht so geredet. Ich hätte sie geschimpft und gesagt, du gehst jetzt gefälligst zurück. Du bist eine Sklavin und du machst deinen Sklavendienst. Und Abmarsch! Keine Widerrede, nichts. Aber so nicht, der Herr weiß genau, welche Worte die Hagar braucht. Und diese Worte helfen ihr zur Sinnesänderung. Der Herr weiß, wie man umgehen muss mit dem einen, mit dem anderen. Er ist der beste Seelsorger. Vers 13, und sie nannte den Namen des Herrn, den Namen Jahwes, der mit ihr redete, du bist Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich nach dem ausgeschaut, der mich angesehen hat. Ein Gott, der sieht, der nach mir schaut, ein Gott, der für mich sorgt. Sie ist überwältigt von der Liebe des Herrn. Der schaut nach mir. Diese Güte Gottes treibt sie zur Umkehr. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr führt? Ja, und sie demütigt sich, sie kommt zurück, sie demütigt sich unter Sarah. Und der Hausfriede ist wiederhergestellt. Und wie geht die Geschichte weiter? Hagar gebar, Vers 15. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Yishmael. Gott hört. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum Abraham ihm den Namen Yishmael gegeben hat. Manchmal denke ich mir, hat der Abraham wirklich gemeint, Ismael ist die Gebetserhörung? Ismael ist der verheißene Sohn? Zu diesem Zeitpunkt jedenfalls. Könnte das sein? Ich weiß es nicht, aber es könnte sein, dass Abraham zu dem Zeitpunkt immer noch nicht gemerkt hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Dass der Sohn nicht von Hagar kommt. Jedenfalls im nächsten Kapitel wird er das dann erfahren. Aber wir wollen hier einen Schlussstrich ziehen. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit und ich gebe noch ein bisschen Zeit für Fragen. Eine Frage wurde mir schon gestellt, auf die ich noch eingehen möchte. Aber sind Fragen da? Eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann. Aber ich persönlich denke, dass wir manchmal ein bisschen zu hart mit Abraham umgehen, dass wir manchmal härter sind mit Abraham als Gott. Denn das ist tatsächlich so, dass der Herr den Abraham nicht getadelt hat für diesen fleischlichen Weg. Aber eins ist sicher, Abraham vertraute den Herrn, dass er den Nachkommen geben wird. Und dann, als er lange Zeit nichts gesehen hat und dann die Sarah mit dem Vorschlag kommt, er soll doch den Nachkommen schauen, dass er den Nachkommen von der Hagar bekommt, könnte es sein, dass Abraham denkt, na ja, vielleicht habe ich Gott nicht ganz richtig verstanden. Gott hat ja nie wörtlich, buchstäblich gesagt, von Sarah wirst du den Samen haben. Das hat er nie gesagt bis jetzt, erst in Kapitel 18 dann. Und dass er sich gedacht hat, vielleicht meinte doch Gott, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, so ungefähr. Ein bisschen selber auch, musst du ja auch was tun. Und so hat er es im guten Motiv getan, nicht im schlechten. Und es war nicht falsch, es war nicht unerlaubt zur damaligen Zeit, es war halt ein menschlicher Weg. Es war kein unmoralischer Weg, er hat die Hagar geheiratet und so weiter, das war grundsätzlich erlaubt damals. Und auch die Tatsache, dass er ihn Ismael nennt, Gott hat gehört, das zeigt mir, dass er immer noch meint, das ist jetzt dieser Sohn. Erst einige Jahre später, nämlich 13 Jahre später, spricht der Herr dann wieder zu ihm und dann kommt eine wirkliche Korrektur. Das heißt für mich, Gott, oder das zeigt mir, dass Gott sehr geduldig umgegangen ist mit Abraham. Abraham hat nicht grundsätzlich den Glauben aufgekündigt. Das müssen wir ganz klar sagen. Abraham hat nicht gesagt, ach, das mit der Verheißung, das wird wohl nicht stimmen, Gott hat sich getäuscht, wir müssen einen anderen Weg gehen. So nicht. Er glaubte immer noch, das ist der Weg der Verheißungserfüllung. Übrigens, die Israeliten haben das mehrmals getan. Mehrmals gegen der Jakob auch, oder? Jakob ist hier in diesem Punkt sehr ähnlich. Jakob bekommt die Verheißung, dass er das Erstlingsrecht bekommen wird, oder? Dass er, also der Esau, wird dem Jakob dienen. Jakob war der Zweitgeborene, aber er wird das Erstgeburtsrecht bekommen. Und der Jakob denkt sich, ah, da muss ich ein bisschen nachhelfen, da muss ich mal schauen, dass ich dazu komme, zu dem Erstgeburtsrecht. Und dann macht er seine Tricks. Das war aber auch in der guten Motivation, denn er wollte dem Herrn gefallen. Er wollte unbedingt den Segen. Er wollte unbedingt das Erstgeburtsrecht. Und ich denke, der Herr in seiner Geduld sieht diese fleischlichen Wege und nachher kommt die Korrektur. Und so wird es hier gewesen sein. Kapitel 17 kommt die Korrektur, Kapitel 18 auch noch. Und Gott zeigt, nein, von Sarah, erst dann wird wortwörtlich gesagt, von ihrem Leibe soll er kommen. Und dann wird auch gesagt, dass er ihn Isaak nennen soll. Also, vielleicht hat jemand von Ihnen noch eine Ergänzung dazu. Gut, es war noch eine ganz andere Frage, die überhaupt nicht hierher gehört, aber doch auch interessant ist, weil sie ein bisschen, hat sie doch zu tun mit dem Glaubensleben. Und ich wurde gebeten, ich soll doch einige Worte verlieren über unsere diese Situation heute in dieser Welt, politisch und weltentwicklungsmäßig. Und ich möchte nur ein paar Worte sagen, vielleicht können wir an einem anderen Abend mehr darüber sagen. Ich wurde gebeten, ich soll etwas sagen zu dieser ganzen Pandemie-Geschichte mit der Schweinegrippe und so. Ich habe mir gedacht, ich kann ein paar Worte hier sagen. Vielleicht können wir später dann mehr darüber reden. Aber ich möchte hier einfach ein paar Dinge sagen, denn sie betreffen auch den Glauben. Wir leben heute in einer ganz interessanten Zeit, in einer Zeit, wo wir mit dem Bösen in der Welt sehr stark konfrontiert werden. Und man könnte direkt Angst in Bezug auf die Zukunft bekommen. Und es wird uns auch viel Angst eingeredet und es wird, geschieht vieles in der Welt, das uns Panik machen soll zurzeit. Schon über einige Monate hinweg. Wir haben eine Finanzkrise hinter uns, von der gesagt wird, sie sei vorbei, aber sie ist nicht vorbei, sie geht weiter. Das wissen eigentlich doch alle. Und wir haben eine ganz eigenartige Sache mit einer Pandemie, mit einer Schweinegrippe, die kursiert. Wo die Dinge so undurchsichtig sind, dass man sich fragt, was läuft hier eigentlich im Hintergrund ab? Und auch das hat zu tun mit Glauben. Wie soll der Gläubige in einer Welt, die immer unsicher wird, wie soll er leben? Und wir werden im Leben Abrahams noch zu der Frage kommen. Sicherheit in Bezug auf die Zukunft, ab Kapitel 20, wird das Thema sein, wird im Mittelpunkt stehen. Heute nur so viel. Es gibt deutliche Hinweise, dass die ganze Pandemie geplant war, dass es nicht zufällig war. Ganz hart geplant und durchdacht. Also, dass die Schweinegrippe, die im April begonnen hat, dass das im Labor, der Virus im Labor entstanden ist und dann ganz bewusst in die Welt gesetzt wurde. Und man weiß sogar, es gibt Hinweise, dass die Firma Baxter da auch im Spiele ist. Das ist ein Impfhersteller, der eine internationale Firma hat, einen Sitz auch in Österreich, auch in der Ukraine und in anderen Ländern, in Amerika auch. Und auch die Firma Novartis in der Schweiz steckt hier auch irgendwie unter einer Decke zusammen mit der WHO. Wenn ich hier solche Dinge sage, sind sie vielleicht ein bisschen, haben sie jetzt plötzlich ein Fragezeichen. Wenn sie die Geschichte verfolgt haben, dann werden sie kein Fragezeichen haben. Dann wird ihnen einiges schon klar sein, dass die Welt ist In der Welt herrscht der Feind, der Fürst dieser Welt. Und der Fürst dieser Welt hat allerlei Böses vor mit dieser Welt. Der Herr lässt ihm nicht alles gelingen. Ja? Manches gelingt tatsächlich und der Herr verwendet es zur Züchtigung und zur Evangelisation, als Warnung, als Warnruf für die Menschen. Manches lässt der Herr zu in dieser Welt, manches Böse. Und manches gelingt diesen Leuten, die Drahtzieher hinter den Kulissen sind, gelingt ihnen nicht. Zum Beispiel die Schweinegrippe war geplant, dass sie eine wirkliche Pandemie, eine ernsthafte Krankheit wird. Das war geplant, aber jetzt hat sich herausgestellt, dass die Schweinegrippe nur einen sehr milden Verlauf hat und sie wird einfach nicht schlimmer. Und dann hat man hat ja schon sehr früh die höchste Stufe, höchste Warnstufe ausgerufen, was völlig unreal war. Denn wieso sollte man eine höchste Pandemiestufe ausrufen, wenn es wegen einer Viertagesgrippe, die gar nicht gefährlich ist? Jedenfalls die Tatsache ist, dass es nicht so läuft, wie die geplant haben, wie die das wollen. Ja? Und man hat ja Milliarden von Impfdosen bestellt. Also zum Beispiel in der Schweiz hat man 16 Millionen Impfdosen bestellt für 7,5 Millionen Menschen. Also man will die ganze Bevölkerung impfen, vielleicht sogar zweimal durchimpfen. Ja? Und aber das funktioniert nicht, denn die Leute haben gemerkt, es ist ja gar keine Not, sich impfen zu lassen. Die Ärzte warnen ohnehin auch davor, weil man gemerkt hat, die Impfstoffe sind sehr gefährliche Impfstoffe, die Verstärkerstoffe sind sehr gefährlich, sehr gesundheitsschädigend und es gibt viele Leute, die aufgrund der Impfung schon gestorben sind. In Schweden sind 7 Menschen gestorben aufgrund der Impfung. In Deutschland gab es jetzt wieder einen Fall von einem Kleinkind, oder? Ich weiß nicht, das ist fast gestorben, ein junger Mann, 30-jähriger Mann, ist fast gestorben aufgrund der Impfung. Jedenfalls wird schon von vielen Seiten gewarnt vor dieser Impfung. Aber nicht nur das. Und manche sagen, ja, das ist einfach eine Geldmacherei. Dadurch verdienen die Pharmafirmen sehr viel Geld. Das auf alle Fälle. Denn hier, das ist das Jahrhundertegeschäft. Aber was geschieht wirklich? Wir sollen wissen, dass der Feind hinter der Welt steht und der Feind möchte so viel wie möglich Schaden anrichten. Und es gibt Menschen, die sind so stark im Einfluss des Feindes, so stark von Satan beeinflusst, dass sie sogar den Gedanken haben, sie wollen die Menschheit retten. Sie sagen, es gibt zu viele Menschen auf der Erde und wir wollen die Menschheit retten, indem wir schauen, dass die Bevölkerungszahl der Welt, die muss sich reduzieren. Und das können wir am besten machen, indem wir einen Impfstoff in die Wege, die Welt impfen, ja, die möglichst viele Menschen in der Welt impfen, mit einem Impfstoff, der sie dann zu schwere Krankheit und im weiteren Verlauf zu Tode bringen wird, sodass viele Menschen sterben werden und wir werden dann sagen, das sei dann einfach eine Pandemie gewesen. Also die Impfung ist viel schlimmer als die eigentliche Pandemie. Wenn man das erste Mal hört, dann denkt man, das kann gar nicht sein. Aber wenn man sich die Informationen holt und sieht, was alles getan wurde, ja, dann merkt man, aha, hier ist jedenfalls irgendetwas Böses im Raum. Ja. Und was soll ein Christ sagen dazu? Das Ziel dieser Leute ist, ganz viel Panik zu schaffen. Ja, also möglichst viel Angst in die Bevölkerung zu kriegen, damit die Menschen sich impfen lassen. Und gerade die Impfung wird sie aber krank machen und beziehungsweise sogar sterben lassen. Es soll irgendwelche ganz kleine Partikelchen, Nanopartikelchen in dem Impfstoff geben, die sehr, sehr schädlich auf den Menschen wirken und sogar, wenn sie ins Gehirn kommen, tödlich sein können durch diese Impfstoffe. Also es gibt einige Berichte und Informationen hier. Wichtig ist, dass man weiß, dass man gerade das, was Sie wollen, eine Panik, das darf man nicht bekommen. Dann hat man schon das Wichtigste. Zurzeit gibt es keine Panik. Zurzeit nicht. Aber man ist fest dahinter, dass es eine Panik geben wird. Im August wurde ein Mann vom israelischen Geheimdienst, ein Mann, der ist Mikrobiologe oder Molekularbiologe, jedenfalls ein Mann, der angestellt ist vom israelischen Geheimdienst, der arbeitet in Amerika. Dieser Mann hat im Radio bei einer Sendung von einem Arzt gesagt, ist ein Privatsender, glaube ich, hat er gesagt, die Firma Baxter plant am Ende des Herbst oder Anfang Winter eine Pandemie in der Ukraine. Hat er im August gesagt. Der Mann wurde, von dem hieß es in der Zeitung, der Mann hätte eine Bombendrohung gegen das Weiße Haus ausgesprochen in Washington. Und deshalb hat ihn die CIA, der Geheimdienst in Amerika, hat ihn verfolgt und hat ihn dann verschwinden lassen. Der Mann ist seither verschwunden, weil er zu viel ausgeplaudert hat. Offensichtlich hat ihn sein Gewissen geplagt, er hat einfach Informationen bekommen, hat das weitergegeben und die CIA der hat ihn festgenommen und die Nachrichten sagen nur, die Nachrichten haben das ziemlich totgeschwiegen. Ja, es hieß nur, das sei irgendein Verrückter, der hätte irgendwie eine Bombendrohung gegen das Weiße Haus gemacht. Ja, und dieser Mann hat etwas gesagt, was heute eintrifft. Denn in der Ukraine haben wir seit ein paar Tagen tatsächlich eine neue Welle der Pandemie und die ist tatsächlich sehr, sehr schädlich, sehr angriffig, sind viele Menschen gestorben. Die offiziellen Zahlen sind bei etwa 200, 180 Tote in der Ukraine aufgrund einer neuen Pandemie, die Lunge, die Lunge zerfrisst und mit Blut füllt, sodass die Menschen sterben, also ersticken am Blut. Und inoffizielle Nachrichten sagen, es seien 5000 Tote, die offiziellen Nachrichten sagen 200 Tote, was stimmt, weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, dass 1 Million Menschen angesteckt ist in der Ukraine und nicht jeder, der angesteckt ist, stirbt, ist klar. Aber was interessant ist, ist, dass diese Aussagen zusammenstimmen mit dem, was dieser Mann gesagt hat vor einigen Monaten. Und das heißt, ich erwarte, dass in den nächsten Monaten, vielleicht in den nächsten Wochen schon, die Menschen mehr und mehr von den Medien in Panik versetzt werden, lasst euch impfen, lasst euch impfen. Jetzt kommt die zweite Welle der Schweinegrippe und ihr müsst euch jetzt unbedingt impfen lassen. Also das wird, ich erwarte das, in den nächsten 1 bis 2 Monaten. Ich will das nur sagen, dass Sie sich auf keinen Fall impfen lassen. Wenn sich jemand mit den Gedanken schon gespielt hat, er soll sich auf jeden Fall nicht impfen lassen, unter keinen Umständen. Ja. Also ich will hier das zeigen, dass es hier, manche Leute lassen sich gerade impfen, das ist ein ganz normaler Weg, man denkt, ja, da kann ich mich schützen. Und sie werden gerade das Verkehrte tun. Christen dürfen dem Herrn vertrauen. Christen, der Herr hat mein Leben ganz in der Hand, ganz. Jedes Detail meines Lebens ist in der Hand des Herrn. Und ich darf auch dem Herrn in dieser Sache, wenn jetzt zwei verschiedene, die Medien sagen das, andere sagen das, ich weiß nicht, was ich tun soll, dann verlasse ich mich auf den Herrn. Nicht, ich tue einfach, was die Mehrheit tut, ja, sondern ich verlasse mich wirklich allein auf den Herrn. Und jetzt haben wir keine Panik. Ja? Jetzt sagen die Leute, du machst Panik. Ich mache überhaupt keine Panik. Ich bereite die Menschen vor, dass sie nicht in Panik verfallen, wenn die Panik kommen wird. Und das wollte ich hier einfach nur weitergeben. Weil wir hatten heute ein Gespräch und der Bruder hat mich gebeten, ich soll das doch unbedingt weitersagen. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie dann gerne zu mir kommen. Gut, damit möchte ich jetzt schließen. Wir wollen unsere Augen aufrichten auf den Herrn und der hat alles in der Hand. Der hat bei Abraham alles in der Hand. Er ist die Antwort aller unserer Bedürfnisse und er führt, ob ich krank werde oder nicht, ist eine Sache der Führung Gottes. Ob ich sterbe oder nicht, ist eine Sache der Führung Gottes. Ob ich alt werde, sehr alt oder weniger alt, das ist gar nicht wichtig. Es ist eine Sache der Führung Gottes. Und ich muss lernen, ganz dem Herrn mich anzuvertrauen, auch in Gesundheitssachen. Ich muss eben gerade nicht in Panik verfallen und überall hinrennen, um mich zu retten. Ich darf zum Herrn laufen. Gut, das möchte ich hier einfach noch gesagt haben. Sind noch Fragen da? Oder? Gut, dann wollen wir hier schließen. Vielleicht könnten einige von uns noch uns im Gebet leiten, wollen wir aufstehen. Vater, wir preisen dich von ganzem Herzen für deine wunderbare Gabe in Jesus Christus.
Er ist die Gabe Gottes. Und wir danken dir, dass wir uns freuen dürfen an ihm. Wir danken dir, dass er unser Leben ist und dass er unsere Zukunft ist, unsere Hoffnung. Und dass wir allen Grund haben, uns ganz ihm anzuvertrauen. Wir danken dir, Vater, auch für das Wort und vor allem für das Beispiel aus dem Leben Abrahams, was uns so viel, wo wir so viel lernen können. Behüte uns und bewahre unsere Seelen in deinem Frieden, auch heute Abend. Amen. Heute Kapitel 17 aufschlagen, im ersten Buch Mose. Und wir hatten ja verschiedene Perioden des Lebens Abrahams betrachtet. Abraham, die erste Periode, Kapitel 12 bis 15, Güter oder El Elyon. Das war am zweiten Abend, haben wir uns eingehend damit befasst, mit diesem Abschnitt seines Lebens. Dann haben wir gestern noch Kapitel 16 betrachtet. Das betrifft jetzt schon die zweite Periode, zweite Abschnitt seines Lebens, jedenfalls von dem Leben, das hier berichtet wird. Ich rechne jetzt die Vorzeit nicht dazu, die Zeit in Ur in Chaldea. Kapitel 16 bis 19, und da haben wir gestern Kapitel 16 uns angeschaut. Es geht hier bei diesem Abschnitt um die Frage Fleisch. Vertraue ich auf Fleisch oder vertraue ich auf den Gott, den Mächtigen, den Allmächtigen, der fähig ist, seine Verheißungen zu erfüllen? Sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Und so werden wir also heute diesen ganzen zweiten Abschnitt uns betrachten. Kapitel 16 bis 19 wollen wir mal einen Überblick uns ansehen. Also wir hatten gestern Abraham, der fleischliche Weg, um einen Samen, den Samen zu bekommen. Der fleischliche Weg hier über Hagar. Dann in Kapitel 17, also es ging hier in Kapitel 16, Abraham wählt Hagar statt Sarah. Das war legal, aber später gibt es daraus Probleme und es entstehen die Ismaeliter. Und dann das Kapitel 17, wir werden dann lesen von dem Thema die Beschneidung. Und wir werden sehen, es geht hier um Gericht über das Fleisch. Gott sagt, Fleisch weg. Und dann haben wir C, Kapitel 18, erster Teil, Kapitel 18, Vers 1 bis 15, die Verheißung, Gott gibt noch einmal die Verheißung und sie jetzt sehr detailliert und sehr klar in einem Jahr, beziehungsweise er sagte Sarah, ja, in einem Jahr wirst du einen Sohn haben, den Isaak. Und dann in Kapitel 18, zweiter Teil, die Verheißung, ein Segen für alle Völker. Kapitel 18, Vers 16 bis 33, die Verheißung wird nochmal kurz erwähnt, kurz wiederholt in den Versen 17 und 18 vor allem. Und dann kommt die Bitte Abrahams für Sodom, die Fürbitte für Sodom. Dann in Kapitel 19, das ist jetzt B-Strich, Gericht über Sodom und die Befreiung Lots. Kapitel 19, der erste lange Teil vom Kapitel 19. Und dann haben wir wieder A-Strich, den sechsten Teil, Lots Töchter und ihr fleischlicher Weg, um sich Samen zu beschaffen. Und zwar diesmal ist es absolut illegal und später gibt es große Probleme. Es entstehen die Moabiter und die Ammoniter. Wie Sie hier feststellen, haben wir wiederum bei diesen sechs Abschnitten haben wir wiederum eine Parallelität. Der erste Abschnitt und der letzte Abschnitt, die haben was gemeinsam. Da ist etwas parallel. Ja? Im ersten Abschnitt Abrahams fleischlicher Weg, um zum Samen zu kommen. Im letzten der fleischliche Weg der Töchter Lots,
um zu den Samen zu kommen, zu ihrer Nachkommenschaft zu kommen. Und beide mal die Probleme, die daraus entstehen. Dann B und B', also die zweite und die vorletzte Geschichte. Beide Male geht es um Gericht. Gericht über Fleischliches. Und in der Mitte, die dritte und die vierte Geschichte, beide Male geht es um die Verheißung. Nun, wir wollen uns also diese Kapitel näher betrachten. Kapitel 16 haben wir gestern gelesen. Kapitel 17 werden wir uns jetzt ansehen. Kapitel 17, Vers 1. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm Jahwe und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei fromm oder sei vollkommen. Und ich werde meinen Bund zwischen mir und dir geben und werde dich sehr, sehr vermehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich selbst habe meinen Bund mit dir und du wirst Vater einer Menge von Völkern werden. Und du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater einer Menge von Völkern. Abraham heißt also Vater einer Menge, einer großen Menge. Abraham heißt einfach Vater, hoher Vater, großer Vater, erhabener Vater. Und Abraham heißt Vater einer Menge. Vers 6. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und werde aus dir Völker werden lassen und auch Könige werden aus dir kommen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Generation zu Generation, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein Gott sei und der Gott deines Samens nach dir. Und ich werde dir und deinem Samen nach dir das Land geben, in dem du ein Fremdling bist. Das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz, und ich werde ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: So halte nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Generation zu Generation. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, mein Bund zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden. Das soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Mal soweit. Es vergehen die Jahre. Abraham wird 99, Sarah inzwischen 89. 13 Jahre sind vergangen. Ismael ist inzwischen 13-jährig geworden. Und jetzt spricht Gott zu Abraham nach langer Zeit. Ich bin Gott der Allmächtige. Ich bin El Shaddai. Shaddai, der Mächtige. Das Wort heißt der Gewaltige, der Mächtige, der in der Lage ist zu tun, was er will. Wandle vor mir in meiner Gegenwart. Wandle vor mir und sei vollkommen. Das Wort heißt auch ganz. Sei ganz, von ganzem Herzen. Ganz hingegeben, ganz ausgeliefert, ganz Gott geweiht, sei ganz, sei fromm, übersetzte Luther. Und ich werde meinen Bund zwischen mir und dir aufrichten. Der Bund, oder ich habe meinen Bund zwischen dir und mir, der Bund wurde schon in Kapitel 15 geschlossen. Wir haben das gestern betrachtet, aber jetzt kommt das Siegel des Bundes sozusagen. Jetzt kommt das Bundeszeichen, das wird jetzt eingeführt werden, die Beschneidung. Also es kommt zu einer Namensänderung und eine Namensänderung, also Abraham wird Abraham und eine Namensänderung bedeutet, dass Abraham eine neue Identität hat. Ja? Der Name steht für das Wesen, der Name steht für das, was wir sind. Und Abraham soll etwas werden,
Was wird er? Er wird der Vater einer Menge von Völkern. Eine neue Identität. Nicht nur ein großer Vater, sondern Vater einer Menge von Völkern. Auch der Gläubige bekommt eine neue Identität, wenn man zum Glauben kommt, zu Christus kommt. Man bekommt eine neue Identität. Ich bin jetzt ein Himmlischer. Früher war ich ein Irdischer. Jetzt bin ich verbunden mit Christus, dem Himmlischen. Und jetzt ist meine Heimat im Himmel. Ich habe eine neue Identität. Ich weiß, von wem ich abstamme und wohin ich gehe. Neue Identität und neue Hoffnung. Und dann sagt Gott, ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen in Vers 6. Und werde aus dir Völker werden lassen, auch Könige und so weiter. Jetzt, und dann dieses wunderbare Wort in Vers 7. Und ich werde, sodass ich dein Gott sei, in der Mitte oder am Ende von Vers 7. Ich werde meinen Bund geben und so weiter, sodass ich dein Gott sei. Der Gott und der Gott deines Samens nach dir. Das ist hier das zweite Mal erst in der Bibel, dass wir so etwas lesen, dass Gott der Gott eines Menschen ist. Weiß jemand, wo das erste Mal so das vorkommt? Dass Gott der Gott eines Menschen genannt wird. Es heißt nie der Gott Adams. Es heißt nie der Gott Abels. Es heißt auch nie der Gott Noahs. Aber einmal lesen wir, er ist der Gott von wem? Das ist eine schwierige Frage. In Kapitel 9, der Gott Sems. Gepriesen sei der Gott Sems. Das erste Mal in der Bibel, wo Gott sich der Gott eines Menschen nennt, ist Sem. Gepriesen sei der Gott Sems. Ich glaube, es ist Kapitel 9, Vers 26. Ja, es müsste 9, Vers 26 sein. Und jetzt das zweite Mal. Ab jetzt soll Gott der Gott Abrahams sein. Ich werde dein Gott sein. Und ab jetzt werden wir öfters lesen, der Gott Abrahams. Später auch der Gott Isaaks. Später der Gott Jakobs. Wenn Gott der Gott eines Menschen ist, das ist was Wunderbares. Wenn ein Mensch sagen kann, Gott ist mein Gott. Oder der Herr ist mein Hirte. Wenn der Herr mein Hirte ist, dann habe ich alles, was ich brauche. Wenn der Herr mein Gott ist, mein persönlicher Gott, dann habe ich Gott selber. Und wenn ich Gott habe, dann habe ich alles, was er hat und was er gibt. Mehr brauche ich nicht als meinen Gott und alles, was er hat und was er gibt. Mehr gibt es nicht. Das ist das größte Vorrecht, das ich besitzen kann, dass Gott mein Gott ist. Und was Gott hier dem Abraham sagt, ist fast nicht zu fassen. Ich werde dein Gott sein, Abraham. Nicht nur ich werde Gott sein, ich werde dein Gott sein. Und du lebst mit mir und ich bin für dich da. Alles, was mein ist, ist dein. Und alles, was du brauchst, werde ich dir geben. Und ich werde dir und deinem Samen nach dir das Land geben, Vers 8. Das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz, und ich werde ihr Gott sein, der Gott dieses Volkes, dieser Nachkommenschaft. Vers 9, so halte nun meinen Bund. Also Vers 8, sagt Gott ihm noch einmal alles zu, wunderbare Verheißungen, und dann sagt er, schau, wenn ich so vieles getan habe, das Einzige, was du tust, ist, du trittst in den Bund ein. Du trittst in die Beziehung, wir haben jetzt eine Beziehung, du und ich. Und diese Beziehung wird dargestellt, oder dieses Eintreten in den Bund, dass du Ja sagst dazu, zu meinen Verheißungen, das tust du durch ein Zeichen. Und das Zeichen ist die Beschneidung. Abraham bekommt das Land. Nun, er weiß, er wird es erst bekommen nach der Auferstehung. Aber in seinen Nachkommen bekommt er es auch auf der Erde. Das himmlische Land und auch das Land im tausendjährigen Reich bekommt er nach der Auferstehung. Aber in seiner Nachkommenschaft, in seinen Söhnen und den Söhnen seiner Söhne, wird er es auch auf der Erde bekommen. Abraham wird sozusagen in seinen Nachkommen weiterleben. Dies ist der Bund, den ihr halten sollt. Vers 9 sagt also Gott, so halte nun meinen Bund, du und deine Nachkommenschaft, du und dein Same nach dir. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, mein Bund zwischen mir und euch und deinem Same nach dir. Alles, was männlich ist, soll beschnitten werden. Und jetzt erklärt er die Beschneidung. Man fragt sich, was ist der Sinn dieser Beschneidung? Wir lesen hier ganz klar, dass die Beschneidung ein Zeichen ist, ein Symbol, ein Bundeszeichen. Das hat Gott öfters gemacht, dass Gott ein Bundeszeichen gegeben hat. Also für den Bund Gottes mit Abraham, für den Verheißungsbund, hat er dieses Zeichen gewählt. Der Bund, der hier bestätigt wird, besiegelt wird, ist genau der gleiche Bund von Kapitel 15. Es ist nicht ein anderer Bund, nicht, dass man sagt, ja, das eine war der Verheißungsbund und jetzt kommt der Beschneidungsbund. Nein, nein. Das ist ein und derselbe Bund, den Gott geschlossen hat. Aber jetzt wird er besiegelt, wird er bestätigt. Und im Römer 4 lesen wir, das ist das Siegel der Glaubensgerechtigkeit. Römer 4, Vers 9 bis 11, kann ich kurz vorlesen. Römer 4, Vers 9. Diese Glückseligkeit, diese Seligkeit, kommt sie auf die Beschneidung oder auch auf die Unbeschnittenheit? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham gerechnet wurde zur Gerechtigkeit. Wie also wurde er ihm gerechnet? Als er in der Beschneidung war oder in der Unbeschnittenheit? Nicht in der Beschneidung, sondern in der Unbeschnittenheit. Kapitel 15 war Abraham noch unbeschnitten. Und da bekam er den Bund, ohne beschnitten zu sein. Weiter, Römer 4, Vers 11. Und er empfing ein Zeichen. Also Abraham empfing ein Zeichen. Das war die Beschneidung. Und er empfing ein Zeichen, die Beschneidung, ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war. Das heißt, jetzt besiegelt Gott ihm und bestätigt ihm, ich habe dich angenommen als einen Gerechten. Gott kann nicht einen Ungerechten annehmen. Oder Gott kann nicht jemanden annehmen als Ungerechten. Gott kann nicht Gemeinschaft haben mit einem Ungerechten. Wenn Gott jemanden annimmt, dann muss er ihn gerecht sprechen. Denn Gott kann nicht, der Heilige kann nicht mit einem Unheiligen Gemeinschaft haben. Der gerechte Gott kann nicht mit einem ungerechten Menschen Gemeinschaft haben. Deshalb, das macht Gott, er spricht Abraham gerecht. Aufgrund des Glaubens. Und jetzt kann Gott Gemeinschaft haben mit Abraham. Und als Bestätigung dieser Gerechtigkeit des Glaubens, als Bestätigung dieser Glaubensgerechtigkeit, bekommt er dieses Zeichen, dieses Siegel der Beschneidung. Also, das war gleichzeitig auch eine Botschaft für den Abraham. Und die Botschaft war, keine eigenen Wege, Abraham, keine eigenen Wege. Fleisch weg, nicht alles Fleischliche muss weg. Alles eigene Weisheit und eigene Kraft und eigene Werke muss weg. Gerade an dem Körperteil, das zuständig ist für die Nachkommenschaft, wird sozusagen symbolisch etwas weggeschnitten, um ihm zu zeigen, da muss Gottes Messer drüber. Nicht du handelst, ich handle durch dich. Und ich bestimme. Nicht deine Kraft, Abraham, sondern meine Kraft und meine Weisheit und auf meinem Weg. Und genauso ist es auch im Neuen Testament. Der Apostel Paulus sagt, wie wird man gerecht vor Gott? Nicht eigene Werke, nicht eigene Wege. Nicht eigene Weisheit. Gott bestimmt den Weg, wie der Mensch gerecht wird. Gott gibt die Kraft. Gott stellt das Opfer. Gott tut alles und ich tue nichts. Ich nehme nur das in Anspruch. Und genau das ist es, das in Anspruch zu nehmen. Das bedeutete für Abraham, geh auf den Bund ein, sag ja. Und das bedeutete, hier ein Zeichen soll er erfüllen, das ist die Beschneidung. So wird also die Beschneidung nun ein Typus, ein Bild vom Ablegen dieses Fleisches, oder? Vom Ablegen der fleischlichen Dynamik, Ablegen des eigenen, des selber Tunwollens. Weg damit, nicht du selber, ich mache alles. In Römerbrief, Kapitel 7 und Kapitel 8, geht der Apostel auf dieses Thema ein und sagt, im Christenleben ist es genauso. Wie beginnt das Christenleben? Es beginnt damit, dass ich ganz mich fallen lasse in die Arme Gottes und dass ich sage, Herr, okay, nicht meine Werke, nicht meine Gerechtigkeit, nicht meine Leistungen, was ich für dich getan habe, nein. Nur was du getan hast für mich. Nur das zählt. Und so wie man gerettet wird, rein aus Glauben, so leben wir auch. In Römer 7 sagt Paulus in Vers 5, früher waren wir im Fleisch, jetzt nicht mehr. Römer 7, Vers 5. Als wir im Fleisch waren, wirkten der Sündenleidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Als wir im Fleisch waren, was heißt das? Im Alten, in der Dynamik des eigenen Wesens. Das Fleisch, das ist eine Kraft des Ich, des Diesseitigen. Ich, mit meiner diesseitigen Kraft und Weisheit, ich tue etwas. Ich lebe aus meiner Kraft und ich lebe nach meinen Willen und nach meinen Vorstellungen, nach meiner Weisheit. So wie ich will. Das kann religiös sein oder nicht religiös sein. Das ist das Leben im Fleisch. Fleisch ist die Dynamik des Diesseitigen. Das Hier und Jetzt, oder? Demgegenüber steht der Geist Gottes. Das ist von drüben, da ist die Kraft von oben, da ist die Weisheit von oben, da heißt es Abhängigkeit von Gott. Als wir im Fleisch waren, ja, das war früher, da waren wir verwurzelt im Fleisch, da handelten wir automatisch nach unseren eigenen Vorstellungen, nach unserem eigenen Denken, nach unserer eigenen Kraft, nach unserer eigenen Dynamik, was wir uns selber aus uns selber heraus können, nach den Dingen des Diesseits, hier und jetzt. Als wir im Fleisch waren, da waren wir verwurzelt im Fleisch. Aber jetzt müssen wir das nicht mehr tun. Jetzt sind wir verwurzelt in Jesus Christus. In Römer 8 spricht der Apostel davon. In Römer 8, Vers 4, ich lese Vers 1, es ist dann nun gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Vers 4. Damit das Gerechte, die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Na, vielleicht soll ich doch den ganzen Text lesen, damit wir den Zusammenhang haben. Also, Römer 8, Vers 1. Es ist dann nun gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, machte mich frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Da war wie ein Naturgesetz, wie ein Schwerkraftgesetz, war in mir und das drückte mich nach unten sozusagen, zum Sündigen hin. Aber jetzt hat er mich frei gemacht von diesem Gesetz. Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, worin es schwach war durch das Fleisch, das tat Gott. Was tat er? Gott schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und als Opfer für die Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch, damit das Gerechte, die Rechtsforderung des Gesetzes, in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Zwei verschiedene Arten zu leben. Entweder nach dem Fleisch, das heißt nach der Kraft des Diesseitigen, nach dem eigenen Wollen, eigene Weisheit, eigene Kraft. Die andere Seite ist die Kraft des Jenseits, die Kraft Gottes. Wandeln nach dem Geist. Und jetzt ist die Frage, wo hole ich mir die Kraft? Von Christus oder von mir selber? Wandeln kann ich immer noch. Theoretisch könnte ich nach beiden Kräften wandeln. Ich könnte nach dem Diesseits wandeln oder nach dem Jenseits. Aber ich muss nicht mehr nach den diesseitigen Kräften und nach dem diesseitigen Denken und nach dem eigenen Wollen, Wünschen und Kräften leben. Ich muss nicht mehr. Ich darf jetzt eine andere Kraft im Leben haben. Dadurch, dass Christus in mein Leben kam, kam eine Kraft in mein Leben. Als Jesus Christus in mein Leben kam, kam der Heilige Geist in mein Leben. Und als der Heilige Geist in mein Leben kam, seit der Geist in mein Leben kam, darf ich jetzt hier auf den Geist vertrauen. Also, da geht es weiter, Vers 5. Römer 8, Vers 5. Denn die, die nach dem Fleisch sind, das sind die Ungläubigen, die Christus nicht kennen, die Christus nicht haben. Die, die nach dem Fleisch sind, die denken nur, wie wenn es nur das Diesseits gäbe. Da sind ihre Gedanken, dahin sind ihre Gedanken ausgerichtet. Aber die, die nach dem Geist sind, das sind die Gläubigen, die, die nach dem Geist sind, die sinnen auf das, was des Geistes ist. Das heißt, ihre Gedanken sind beschäftigt mit dem, was den Geist beschäftigt. Mit dem, was der, mit den Dingen des Jenseits, mit Gott, mit dem Sohne, mit dem Reich Gottes, mit dem Wort Gottes, mit dem Charakter Gottes, mit den schönen Dingen Gottes, mit dem, was Gott mir gibt, mit dem, was Gott mir darreicht, jeden Tag, alles, was ich brauche. Ich darf jetzt ausgerichtet sein nach Gott. Ich muss nicht mehr nach den Lüsten und Trieben des Fleisches leben. Ich muss nicht zornig werden, wenn sich in mir was ärgert. Ich darf es dem Herrn Jesus übergeben. Und ich muss nicht jegliche Lust- und Triebbefriedigung nachgeben, jeder Befriedigung nachgeben. Ich muss nicht. Ich darf sagen, Herr Jesus, du weißt, ich könnte jetzt nicht widerstehen, aber durch deine Kraft ist es möglich und ich danke dir dafür, dass deine Kraft vorhanden ist. Ich muss nicht. Die nach dem Geist sind, die sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn das Sinnen des Fleisches ist Tod, das Sinnen des Geistes aber Leben und Friede. Das Sinnen des Fleisches ist Tod, sagt er, Vers 7, weil nämlich das Sinnen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertänig. Denn es vermag das auch gar nicht. Das Fleisch hat nicht die Kraft, ein heiliges Leben zu führen. Und wenn ich mich noch so zusammenreiße mit all meiner Kraft, ich kriege es nicht zustande, jedenfalls nicht auf Dauer. Ich werde bald wieder stürzen. Beschneidung heißt, weg mit dem Fleisch. Ja, wie geschieht das? Wie geschieht das? Kolosser 2 sagt es uns ganz klar. Kolosser 2 wird von der Beschneidung gesprochen. Kolosser 2, Vers 10. Kolosser 2, Vers 10. Und ihr seid vollständig und erfüllt in ihm, in Christus, der das Haupt ist alles Erstrangigen und aller Autorität. In ihm, in dem ihr auch beschnitten wurdet mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschah. Ah, ich wurde beschnitten. Ja, wann? Wie wird man denn beschnitten? Nicht körperlich. Es geschieht mit einer Beschneidung, die man nicht mit Händen vornimmt. Nicht mit Messern aus Stein oder Metall. Mit einer geistlichen Beschneidung. In ihm, in dem ihr beschnitten wurdet, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschah, im Entfernen des Leibes der Sünden des Fleisches. Das heißt, im Entfernen des Leibes der Sünden, nämlich des Fleisches. Das heißt hier, die fleischliche Dynamik nimmt er weg einfach. Nicht, dass wir keine fleischliche Natur mehr haben. Natürlich haben wir immer noch die Möglichkeit, nach der Dynamik des Fleisches zu leben. Und wir werden unser ganzes Leben lang mit einem Leib leben müssen, der zur Sünde tendiert. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Unser